Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wikipedia gibt Ihnen den Zusatz deutsch-kroatische Schriftstellerin. Fühlen Sie sich damit gut beschrieben?
Ja, sehr gut.
Ja? Sie sind 1977 im schwäbischen Waiblingen geboren. Ihre Eltern kamen aus Jugoslawien. Gab es bei Ihnen in Ihrer Familie irgendwann so etwas wie ein Bruch? Wir sind jetzt nicht mehr Jugoslawen, wir sind jetzt Kroaten?
Gab es einen Bruch? Oder? wir sind eine Einwanderungsfamilie, wir haben ganz viele Brüche, ganz klar. Aber ich habe das, es gehört zu uns wegen Kroatisch, also Deutsch-Kroatisch. Es gibt vielleicht doch einen Einwand, ich bin gern Kroatisch-Deutsch. Also normalerweise sagt man, im Interkulturellen bezeichnet man das, was zuerst da war oder größer da war, mit Bindestrich. Und ich bin da auch entgegen vieler meiner Generation, die das nicht so gerne mögen. Wenn man sie fragt, woher man kommt, mag ich das. Also ich finde es unglaublich wichtig, von der Biografie auch meiner Familie zu erzählen oder von meinen Eltern, die ja selbst nicht so in der Öffentlichkeit waren oder deren Generation. Also ich denke, ich bin so die einzige Mittelgeneration, wo überhaupt noch darüber geredet werden kann, dass die auch eine Lebensgeschichte hatten, die sie in diesem Land eingebracht haben.
Ich frage all das, Sie ahnen es möglicherweise vor dem Hintergrund einer Debatte, die seit Wochen läuft, in der Sie sehr engagiert waren und sind, die Debatte um Peter Handke. Ist der deutsche Schriftsteller des Literaturnobelpreises würdig? Das ist ja die zentrale Frage. Sie sagen nein und hatten heute neuen Grund, sich aufzuregen. Wegen des Interviews, das Peter Handke letzte Woche der Zeit gegeben hat. Ein sehr großes Interview, das jetzt in Schweden übersetzt erschienen ist. Und wie Sie sagen, nicht ganz korrekt.
Ja, nicht ganz korrekt, ist freundlich ausgedrückt. Also erstmal wäre schon dieses Interview mit Greiner in der Zeit so ein Häppchen, so ein Vergnügen, wenn man jetzt nicht unbedingt Befürworter von Handke ist. Also so ein, ich glaube, in der Politik würde man sagen, Hofberichterstattung. Ja? Also man trifft Peter Handke, man macht ihm den Hof. Und solange man ihm den Hof macht, läuft auch alles ganz wunderbar. Angeblich ist dann da ein ganz tiefsinniger Mensch. Aber in dem Moment, in dem die erste kritische Frage kommt, dann sagt Handke, ich hole hier gleich den Hammer. Das ist dann seine Reaktion auf den Umgang mit Kritik. Und Greiner hat dann auch sozusagen zurückgezogen. Und in anderen Zeitungen hat tatsächlich der Journalist gehen müssen, das Haus verlassen müssen. Wenn man Peter Handke kritisch befragt, ist kein Platz mehr. Und dieses Interview war insofern ein Skandal, weil er darin unwidersprochen von serbischen Muslimen spricht. Und die Menschen, die gestorben sind in Bosnien, die den Genozid erlebt haben, ist eine ethnische Minderheit, Bosniaken eben. Und sie sind eben nicht serbische Muslime. Diesen Begriff hat Slobodan Milošević immer verwendet. Und Peter Handke verwendet das eben auch in dem Interview. Ulrich Greiner fragt eben nicht nach. Es plätschert so zu Ende. Am Ende gibt es noch eine Beschreibung, wie man von dort in irgendein Wirtshaus kommt. Und dass Peter Handke im Wirtshaus befreundet sei mit einem Flüchtling. Also ganz berührende Geschichte. Ohne eben, dass man überhaupt bemerkt, wenn man nicht tief in der Materie ist, dass hier tatsächlich einer etwas gesagt hat in der Dimension von polnische Deutsche. Also er hat eigentlich die ethnische Unabhängigkeit der Muslime in Bosnien negiert, mit der Bezeichnung serbische Muslime. Und in der Übersetzung jetzt, die der Staatssekretär der Nobelpreisjury gemacht hat, fehlt sozusagen genau diese Passage. Also sie übersetzen das Interview und dort steht dann eben nicht mehr serbische Muslime. Und jetzt gibt es natürlich die ersten Vorwürfe.
Da steht dann nur noch
Muslime. Weil sie natürlich wissen, welche Tragweite das hat. Und sie sind Komplizen. Also dort in Schweden verbessern sie die Aussagen von Handke, die eigentlich im Jargon des Milošević-Regimes gehalten sind.
Darf ich eine Verwunderung äußern nach diesen Wochen der Debatte? Mit welcher Werbe oder ich will fast sagen, mit welcher Obsession Sie und andere, Sascha Stanicic ist da natürlich einer der Führenden, der diese Debatte auch mit angestoßen hat, wie sehr Sie sich über Handke aufregen?
Wir regen uns nicht über Handke auf, erstens, sondern über die Tatsache, dass Handkes Schreiben von einem solchen Gremium wie dem Nobelpreiskomitee unkritisch bepreist wird. Dass ein Komitee, das für ein Wertesystem der westlichen Gesellschaft steht, so drüber hinwegwischt, dass in diesen Werken Dinge stehen, die Opferverbände jetzt dazu bringen, Demonstrationen vor Stockholm zu organisieren.
Sie sagen, das hat man ignoriert oder nicht genug beachtet. Vielleicht kommt man aber auch zu einem anderen Schluss und sagt, wir wollen jemanden würdigen und ehren und haben dabei nicht den Anspruch, dass alles hundertprozentig in einer Person, in einer Biografie sozusagen allen Maßstäben standhält, die es so gibt auf dieser Welt. Ist das nicht legitim, auch zu sagen, dass man Handke sozusagen in der Ambivalenz dieser Person auch einfach betrachtet?
Welche Ambivalenz ist denn jetzt gemeint? Also wir müssen schon gucken, rede ich über die Freiheit der Kunst oder rede ich über einen Künstler, der nationalistische Narrative verwendet, die Minderheiten, die einen Genozid erlebt haben in ihrem Land, zumindest in Zweifel setzt und dann von seinen Befürwortern als Medien- und NATO-Kritik sozusagen interpretiert wird. Obwohl inzwischen zig Kritikerinnen von Hand darlegen und beweisen, anhand von Texten, dass die Textstellen, die er nutzt, um die NATO zu kritisieren oder die Serben zu schützen, immer jene sind, die auch das Milosevic-Regime verwendet hat. Teilweise in Den Haag als Verteidigung von Kriegsverbrechern.
Sie sprechen mit jemandem, der mit Werve verteidigt hat damals den NATO-Krieg gegen Milosevic, gegen Serbien.
Habe ich auch kein Problem mit.
Aber ich will ein Aber hinterher schieben, denn auch wenn ich mir anschaue, welche Fragen Peter Handke in diesem Interview nochmal stellt, dass Sie da zitieren. Wie konnte Deutschland, Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina anerkennen, angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung kreuz und quer lebte, also dass klar war, und das ist ja sein Argument, wir gehen in einen Bruderkrieg. Man muss jetzt nicht bei jeder Antwort zur gleichen Frage oder bei jeder Frage zur gleichen Antwort kommen wie Peter Handke, aber diese Fragen zu stellen und in der Debattenkultur der 90er Jahre, wo es auch in Deutschland eine sehr einseitige Betrachtung dieser ganzen Situation gab, dass man da als öffentlicher Intellektueller diesen Stachel zücken will und sagen will, Moment mal, gibt es andere Perspektiven? Das ist doch etwas, was zunächst erstmal nicht verwerflich ist.
Aber diese Art der Aufarbeitung des Konflikts, die gibt es zuhauf. Also es gibt zig Menschen, die das auf eine würdevolle Art tun, die sehr genau recherchieren. Es gibt auch in der BBC-Dokumentation The Fall of Yugoslavia sehr kritische Berichte, wo man eben guckt, was wurde damals medial vermittelt, was nicht. Und jetzt speziell zu dieser Frage, warum Deutschland damals die Minderheiten anerkannt hat. Das lag doch schon damals an bestimmten Verbrechen, die vorgefallen waren und man dann letztlich durch die Anerkennung die Chance hatte, Völkerrecht, also dort einzugreifen. Also es war ja nicht so, dass man einfach die anerkannt hat.
Ich bin in der Folge des Kosovo-Krieges einige Male in Serbien auch gewesen und war ganz erstaunt und überrascht, gerade auch im Gespräch mit jungen Leuten, die sich eben auch an die jugoslawische Geschichte, auch den Zweiten Weltkrieg erinnerten und sich da manchmal wunderten, wie stabil das Bild alter Allianzen war, Deutschland, Kroatien beispielsweise, unter einer faschistischen Überschrift. Also dass da Wahrnehmung eine ganz zentrale Rolle spielen und dass auch die Darstellung unterschiedlicher Wahrnehmung, dass jetzt die Handke-Verteidigung nicht unwichtig sein kann in einem öffentlichen Diskurs, gerade wenn man den Mainstream gegen sich spürt.
Ja, da kann ich ganz, ganz leicht entgegnen. Sie sprechen so wichtige und spannende Themen an. Nämlich, wie identifizieren sich eigentlich die Menschen, gerade die jungen Menschen dort mit dem Ganzen? Aber wenn man Handke nimmt, dann muss man letztlich sofort bröseln und dröseln, wie man die Menschenrechtsverbrechen, die er leugnet, wieder an seinen Platz setzt. Und das ist das Problem an der Handke-Debatte. Und da will ich schon ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, ich bin Kroatin, deswegen nehme ich jetzt ein Beispiel aus Kroatien und weg von den Genoziden, weil das so beladen ist. Es gibt eben Dubrovnik, kennen Sie wahrscheinlich viele aus dem Sommer. Und Dubrovnik wurde heftigst beschossen, heftigst in dieser historischen Altstadt beschossen. Es starben 140 Zivilisten, es starben natürlich auch Soldaten. Und es ist ein Menschenrechtsverbrechen, eine Verletzung der Genfer Konvention. Unwidersprochen. Peter Handke schreibt in dem Text, der eigentlich der Stein des Anstoßes ist, ja, aber fielen denn überhaupt Bomben auf Dubrovnik? Fielen die nicht außen in der Stadt? Starb überhaupt jemand in Dubrovnik? Und dieser Text wurde auch in Serbien publiziert mit der Überschrift im Serbischen, die Dubrovniker Festspiele. Sommerfestspiele. Und das sind Theaterfestspiele in Dubrovnik. Und das müssen Sie sich jetzt in der Rezeption einfach mal vorstellen. Ein Autor, der in der Region auftaucht und nachgewiesene Kriegsverbrechen als Theaterfestspiele titeln lässt. Man weiß nicht mal, ob das sein Titel war oder es nur zugelassen hat. Aber die Negation, dass Bomben in Dubrovnik gefallen sind, die hat er gemacht. Und das macht er in viel, viel heftigerer Form durchgehend mit Vorfällen, die eben bosnische Muslime betreffen. Mhm. Und den Genozid an bosnischen Muslimen. Diese Form der Negation. Und ich glaube, dagegen wehren sich eben alle, dass jemand der Geschichtsschreibung literarisch, essayistisch auf diese Form hinterfragt. Niemand hat ein Problem zu fragen, war der Krieg richtig und wo wurden Fehler gemacht? Welche Interessen hatte die NATO? Mhm. Welche Interessen haben die Medien? Warum haben sie in zig anderen Konflikten zur gleichen Zeit nicht angegriffen? Das kann man vielleicht alles, nicht vielleicht, sicher. Ich bin Politologin, man hat das diskutiert. Aber Handke ist eigentlich kein Beitrag, der die Debatte weiterbringt, sondern einer, der sich mit literarischen Mitteln den nationalistischen Narrativen genähert hat. Und das finde ich gefährlich, das mit dem Nobelpreis zu bepreisen. Weil jetzt schon,
ich kriege ein klares Zeichen von meiner Redakteurin, dass wir Schluss machen müssen. Aber ich ignoriere es jetzt auch mit einer kleinen Frage noch.
Ja.
Oder einem Gedanken. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine gesunkene Bereitschaft, mit schwierigen und zum Teil auch zutiefst schwierigen Personen öffentlich umzugehen. Wenn ich daran denke, dass ein französischer Präsident wie François Mitterrand drauf und dran war und es ihm ganz wichtig war, jemanden wie Ernst Jünger zu treffen, in Stahlgewittern. Also wirklich jemanden, wo man auch sagen kann, was ist da für Verherrlichung von Gewalt und Krieg? Was hat da stattgefunden? Aber auch aus einer Faszination heraus, sich mit Menschen zu begegnen, bei denen man, wie sie, ganz viel nicht nachvollziehen kann, warum er auf solche Gedanken kommt, wie es dazu kommt. Brauchen wir da nicht ein bisschen eine größere Größe auch unserer Perspektiven?
Also ich glaube, wir haben eine ziemlich große Perspektive. Wir haben ja heute ein Internet, wo wirklich jeder rausballert und man mit zig Perspektiven zu tun hat. Und ich bin da anderer Meinung als Sie. Ich halte es nicht für einen zivilisatorischen Fortschritt, wenn man jetzt die Leute, die, so wie man sagte, toll, der Künstler darf sich verrennen. Wenn verrennen heißt, dass ich zumindest in Frage stelle, ob Genozide so stattgefunden haben, wie sie stattgefunden haben, finde ich jetzt keine Bereicherung und keinen zivilisatorischen Fortschritt, nein.